Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Schönen guten Nachmittag. Es ist ja schon Nachmittag. Tim, eben habe ich noch gesagt, Schnauze halten. So ist der Umgangston inzwischen auf Kölner Altstadt-Gassenniveau und Gossenniveau herabgesunken worden durch uns. Jetzt sage ich bitte das Gegenteil. Also jetzt Schnauze auf. Na, wie geht's?
Na du? Ja, ganz gut. Ich bin hier heute schon ein Rennen gefahren, heute früh, 8.30 Uhr, Indoor, 58 Kilometer, die Magnificent Eight oder wie das heißt, zwei Runden und bin auf dem zweiten Platz gelandet von meiner Kategorie, der C-Kategorie bei Swift. Es war ein hartes Rennen, zumal ich am Samstagabend, da habe ich echt mir ordentlich einen eingeschenkt und das ging auch lange und dann habe ich auch wenig geschlafen. Das habe ich heute ein bisschen gemerkt. Also der Körper war so ein bisschen in so einem sehr müden Zustand.
Verstehe. Also Ausreden.
Nee, keine Ausreden. Keine Ausreden, aber es war ja der zweite Platz.
Ja.
Ist ja jetzt nicht schlecht. Und,
der zweite Platz ist ja der erste Verlierer, ne?
Ja, im Sprint, Millisekunden Entscheidung zugunsten meines Widersachers. Ich muss aber sagen, er hat es geschafft, allen meinen Attacken zu folgen. Ich habe viermal versucht, ihn abzuschütteln an Anstiegen in der letzten Runde. Und dann ist er viermal da, also fast hätte ich es geschafft, aber es hat nicht ganz gereicht. Und dann war es halt dann auch eigentlich klar, dass er mich im Sprint schlägt.
Geschlagen haben würde.
So ist es ja auch, so war es ja gekommen gewesen.
Ja, richtig.
Man hat es bereits vorher gewusst, deswegen. Und weil ich das vorher wusste, habe ich mich am Ende auch gar nicht mehr so richtig angestrengt.
Ja, genau. Ja. Ja, schön. Ja.
Na, aber das war ein konzilianter Start in eine ansonsten absolut beschissene Woche. Die ist ja wirklich bislang ganz schlimm, oder?
Es geht so noch, es könnte noch schlimmer, es könnte wie immer noch schlimmer sein.
Das kommt sicher noch.
Bevor wir jetzt hier richtig, es ist ja eine kurze Woche, wie wir Arbeitnehmenden sagen. Und da freuen wir uns ja schon alle drauf, dass wir innerhalb von 3 Tagen dann das Wochenpensum erledigt haben werden. Und bist du noch da?
Nee, also.
Ja, du bist noch
warum
da.
Warum bist du unsicher, ne? Du bist unsicher.
Ja, weil du halt nichts sagst. Aber du willst.
Mir ist aufgefallen, ich hatte mein Fahrrad hinter einem Baum geparkt am Samstagabend. Ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen was.
Nee, ich wollte schon fragen nach Samstagabend. Bevor wir jetzt hier in diese noch junge Woche hineinsliden, wie so eine PowerPoint. Folie von bleiben wir noch ein bisschen
in der man feiert dich immer so und lass dich in deinem eigenen noch nachhallen und betone es noch, wie gut deine Witze sind.
Ich wollte kurz das zu Ende verstehen, ob das ich bin da manchmal nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich so gut war, wie ich
lass ihn doch einfach mal stehen.
Ich bin da oft nicht ganz sicher und spüre dann eben nochmal so nach und denke dann so, nee, doch, war wirklich so super, wie der erste Eindruck war. Naja, gut. Wir wollen aber noch ein bisschen in der letzten Woche vielleicht. Nee, offenbar ja nicht, weil nach der letzten Woche gab es ja jetzt wieder eine neue. Wir wollen noch ein bisschen in der vergangenen Woche vielleicht.
Du wirst dich um Kopf und Kragen geredet haben.
Ich mich.
Ja.
Warum?
Weil du versuchst, hier eine Struktur zu schaffen, die es gar nicht gibt.
ich reagiere jetzt einfach auf deinen Input, wie immer. Samstagabend hast du gesagt, mich hätte da.
Aber vor Samstagabend war ja schon der Samstagmorgen.
Was war da?
Und davor war der Freitagabend. Vielleicht sollten wir so weit zurückgehen mal, um ein bisschen die Vorgeschichte zu verstehen.
Ja, Freitagabend, was war da?
Spontanes Treffen mit Orhan.
Ja.
in einer Gastronomie in Köln-Sülz. Dort wurde mir ein Buch in die Hand gedrückt. Ich nenne den Namen des Buchs noch nicht. Es ist sehr interessant. Es geht um oder handelt von, ist ein Buch zum Thema Gravel mit abenteuerschönen Bildern durch einen Bekannten des Orhans, also des O, wie man als Jurist sagt, wir Juristen sagen, des O, der hat er mir gegeben, werden wir hier sicherlich auch zum Thema machen. Dann
gemacht haben werden. Ja.
Kurzes Carbo-Loading mit Orhan, sehr schön, vielen Grüße, auch an dieser Stelle nochmal, er ist in einer sehr guten Form. Dann am nächsten Morgen, 5.20 Uhr klingelt der Wecker mit Robert, einem unserer treuesten Hörer, der bislang noch nie Probleme gemacht hat als Hörer.
Kann ja noch werden.
Ja, wird sicherlich noch.
Ja? Ist ja meistens so. Dass so diese eher harmlos, erstmal harmlos rüberkommenden dann irgendwann später zu wahren Trolls hier werden, Hasardeuren. Man könnte aber dann auch ja optimistisch sein und sagen, bisher haben wir noch jeden Problemhörer wieder eingefangen.
Ja, mit der körperlichen Präsenz oder auch einfach, weil wir nett sind, wenn man sich persönlich trifft.
Oder auch Alkohol.
Geht auch, ja. Funktioniert ganz oft als geschmeidiges Mittel, um zueinander zu finden.
Schmiermittel der sozialen Beziehung. Ja. Das sprichwörtliche, ja.
Du klingst fast, als würdest du diese Woche, du bist so leicht, als würdest du diese Woche wieder in Urlaub fahren. Ist das so?
Ist so.
Schon wieder. Ja. Viele HörerInnen werden sich fragen, wie kann er sich das eigentlich leisten? Ist das vielleicht sogar eine gute bis sehr gute Partie?
Party?
Nee, Partie im Sinne von Heiratsabsichten möglicherweise. Jetzt schreibt er wieder was auf den Stift auf.
Ja, ja. Heiratsabsichten schreibe ich. Ja, ich bin ja schon vermählt worden.
Vermailed. Ja. Norman Mailer übrigens, toll, muss man ja schon mal sagen.
Ja.
Norman Mailer, du kennst die Geschichte über den Raketenstart, ne?
Nee.
Nein?
Nee, kenn ich nicht. Kann er nur ein sehr schönes Konzeptalbum zu empfehlen.
Nee, nein, Norman Mailer. Lass mal kurz einmal Norman Mailer nochmal nachspüren hier.
Ja, machen wir. Für mich ja der Rammstein der poststrukturalistischen Literatur.
Ja, das Schreiben hat er schon gekonnt, ne?
Der Till Lindemann. Norman Mailer ist für mich der Till Lindemann der Postmoderne. Einfach mal so als Behauptung. Kommt sicher, weil wir ja auch hier einen Feuilleton-Auftrag haben. Ich finde eigentlich nichts schlimmer als Feuilleton. Aber wir haben hier einen Bildungsauftrag, weil wir hier vom öffentlich-rechtlichen Steuerzahler ja auch unter anderem subventioniert werden.
Ist es so?
Habe ich wieder
übersehen? Oder hast du mir wieder was vorenthalten?
Ja, fließt alles 1:1 in den Urlaub hinein.
Also Till Lindemann, ich möchte vielleicht kurz nochmal sagen, habe ich das erste Mal in der Zeche in Bochum gesehen, das war 1994, da war Rammstein neu und Vorband von Project Pitchfork.
muss man sich mal vorstellen.
Ja, die waren auf ihrer ersten Tour damals, wenn ich mich nicht sehr täusche. Das Pyro-Konzept hatten sie schon, das hast du so in einem Indie-Club noch nie, hey! Taube im Garten. Also so geht's ja jetzt ja wirklich nicht. Schluss!
Nicht immer, aber Tauben sind doch Tauben.
Nein, ich mag ja Tauben. Aber die können jetzt hier nicht alles sich da fressen von mir. Meine Heidelbeeren, die ich da So geht's nicht. So. Hinterm Haus, im Köln City wohne ich mit Garten. Stell dir das mal vor.
Ja.
Das kann man sich leisten, wenn man vom System profitiert. Wo waren wir gerade stehen geblieben?
Project Pitchfork, Rammstein.
Ja, die waren die Fork. Kennst du Project Pitchfork noch?
Kenn ich noch, ja. Hat man lange nichts gehört. Pitchfork kennt man ja nur als Indie-Magazine-Seite, ne? Oder?
Ja.
Ja.
Mann.
Ja, gut.
Wir sind wir schlagen ein in der deutschen Rennrad-Podcast-Szene, wie Rammstein in den mittleren 90er Jahren in der deutschen Indie-Szene, in den Clubs. Niemand hat sowas vorher jemals gesehen. Das hat vorher niemals jemand gesehen. Und das war natürlich der Grund, das Konzept für den Erfolg war ja bereits dort angelegt. Und jetzt mal, wollte ich auch nochmal sagen, wenn das jetzt ein Föttchesfühler ist, wie wir Kölschen sagen, ne? ja gut, Schwamm drüber, ne? Aber machen die in der Hip-Hop-Szene ja auch, ne? Muss man auch mal sagen. Da habe ich vor ein paar Jahren eine sehr interessante Recherche von einer Studierenden, muss man ja heute sagen, damals war es eine Studentin, die hatte die Idee, die wusste das, sie war nämlich sehr aktiv in der Hip-Hop-Szene und hat da auch häufig berichtet und dann hat sie gesagt, das wäre doch mal eine schöne Recherche, wenn man da mal über diese Mädels, die dann da vorne stehen und dann eben nach hinten rein gelotst oder wie auch immer werden, weil da war schon immer der Vorwurf, dass da durchaus über die Stränge geschlagen wird und das ist ja nicht so lustig, aber diese Diskussion gerade ist leider auch mal wieder eine, die vom Hundertsten ins Tausendste kommt, habe ich das Gefühl. Wenn ich das mal so sagen darf.
Du darfst ja alles sagen, es ist immerhin dein Podcast.
Ne, meiner und deiner, aber ich habe das jetzt, mir ging das alles zu schnell, ich muss das mir nochmal Revue passieren lassen. Vielleicht können wir aber kurz einfach feststellen, deine Hand reißt wie Papier.
ja, gut, okay.
So, das war der Freitag, ne? Mhm. Samstag also mit Robert um 5.20 Uhr aufgestanden und dann sind wir nach Euskirchen gefahren. Wir haben letzte Woche einen Podcast gemacht zur RTC Köln RTF in Zündorf. Du erinnerst dich vielleicht?
Ja.
War ja sehr schön gewesen.
War ich ja mitgefahren.
Ja, war super. Und da nochmal Glückwunsch auch, das bleibt bestehen. Dieses Monument deines Schaffens ist weiterhin.
Ja.
Nach vielen Monumenten des Scheiterns bist du jetzt ins Schaffen übergegangen.
Ja, des Scheidens auch. Ja. Wir haben ja viele Abschiede schon genommen. Hier.
Das ist richtig. Ja. Ja. So, und vor dem Abschied von unserer Schule, das war nämlich am Samstagnachmittag, Robert und ich haben beide ein Kind, also jeweils ein Kind, nicht das gleiche oder selbe Kind, sondern ein Kind. Jeweils. Das heißt also jeweils eine Tochter, die sind sogar miteinander bekannt und befreundet und diese beiden hatten Schulfest, deswegen hatten wir ein hartes Cut-off. Wir haben aber trotzdem gesagt, wir fahren heute die RTF in Euskirchen.
Schön.
Wo ja auch einer unserer, ja sag ich mal, engagiertesten Hörer herkommt. Hier möchte ich das Wort Hörer betonen und nicht Hörerin. Also schöne Grüße an unseren Mini-Partner. Der Mini ist übrigens zurückgegangen. Wir verschlingen gerade, trotzdem kann man der Erzählung vielleicht noch folgen. Ja, Dirk Horn, die Firma Horn, Rolf Horn, hat hier uns ja diesen Mini gesponsert. Der Mini ist inzwischen wieder in Euskirchen. Die Taube ist wieder da vor
meiner
Tür.
Der Adler ist gelandet sozusagen, ja.
So, die Taube steht hier und ich weiß gar nicht, was will die denn da überhaupt? Die rennt dahin und das ist provokativ, was die jetzt hier gerade macht. Das ist reine Provokation. So, wir sind dann eine super schöne, wirklich super schöne RTF gefahren.
Ja, mich habt ihr ja nicht mitgenommen.
Halt die Fresse jetzt. Was? Habe ich das gerade gesagt? Du hörst mich wieder nicht, ne?
Doch. Aber ich will dich jetzt verunsichern, weil du halt die Fresse gesagt hast.
Ich bin technisch verunsichert, inhaltlich nicht.
Okay.
Super schöne Strecke. Roberts erste RTF.
Ja.
Und ganz nette Leute und sehr, sehr schöne Strecke. Wir hatten eigentlich, ich hatte 1200 Höhenmeter auf dem Zettel, wir waren am Ende bei 1500 erstaunlicherweise. Und der Robert hat sich da echt durchgekämpft, der ist ja auch Neueinsteiger, muss man sagen, hat er super gemacht und ich hatte an dem Tag das Gefühl, irgendwie habe ich eine extreme Form. Weiß ich nicht genau warum, es muss vielleicht an der Vorbelastung am Abend vorher mit dem Peroni und den Spaghetti und dem Grappa gelegen haben. Kann sein. So, wunderbar, tolle RTF, auch dahin Grüße nach Euskirchen, muss man sagen. Empfehle ich auf jeden Fall.
Ja, mich dann, hat er ja nicht mitgenommen. Ne?
Und am Samstagabend habe ich festgestellt, dass, also ich dachte, ich habe da mein Rad hinter in Mülheim, mal gucken unten am wir standen da so in unten am, da ist dieser Park, ich kannte den vorher gar nicht. Kennst du den Park in Mülheim mittendrin?
Ja, super Park.
Das ist so ein Weiher unten. Ja, also da ist diese Stadthalle, sehr schön übrigens. Also kann man gut auch Bier oder Wein trinken und sich unterhalten, kann man sich gut unterhalten. Und nette Leute, plötzlich waren da auch ganz viele Jugendliche und so. Naja, also Junge, zwischen Jungen und Jugendlichen.
Ja, wir müssen ja noch zum Palmengarten, ne?
Ja. Ja, und von wegen Palmen, muss man sagen, also mein Rad stand hinter dem Baum, ich stand mit Blick nach vorne und plötzlich dann also jemand dahinter und ich hatte so ein bisschen den Reifendruck nicht ideal und dann hat da einer gepumpt, ne? Mhm. Dachte ich zumindest, aber die Luftpumpe, die ich dabei hatte, die hatte ich noch links in der Hosentasche, deswegen kann es nicht meine Luftpumpe gewesen sein. Mhm. Da habe ich nochmal genauer hingeguckt und dann war es halt doch ein, ja, wie würdest du jetzt sagen, Hasardeur?
Ich weiß nicht. Kannst genau.
Also die Bewegung, die ein Mann macht, wenn er ist relativ gleich mit der Bewegung, die einer macht, wenn er einen Reifen aufpumpt.
Ah ja. Mhm.
Vielleicht lässt sich da auch ein bisschen vielleicht Schnittmenge herstellen. Mhm. Vielleicht könnten so Sittensträuche in Stadtparks, vielleicht kann man die
umschulen.
Ja. Und, Fahrrad allen
auf,
wäre
auf Fahrrad auf Pumper, allen, aber ohne Kompressor.
Allen wäre geholfen. Eigentlich.
Nur mit der Handpumpe. Ja. Mit dem Mini-Drive allen, manchmal ja auch.
Ja. Allen wäre geholfen in ich der
mal,
Situation.
Ja, jetzt muss ich mich aber kurz erfrischen. Ich mache mal einen Fisherman's Friend. Vielleicht auch Macher steht hier drauf. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Hier, glaube ich, Motivation soll das sein für Erfolgstypen wie mich. Fisherman's Friend, Macher, extra frische Menthol, Pastillen, unbezahlte Werbung. Könnte aber natürlich jetzt auch mal ein Werbepartner sein. Jetzt, wo ich hier das vor allem Macher lese, da muss ich muss mich einfach kurz erfrischen, jetzt, wo ich das das höre. Du bist irgendwie ja, da so sexualisiert worden, ne, glaube ich.
Durch erst den Mann, oder was?
Kommt hier der Föhler und dann Rammstein und so weiter, ne, also irgendwie.
Ja, es hat sich ja aufgedrängt, das ist ja überall passiert, da kann ich ja nichts dafür. Das Fahrrad steht da, man guckt nach vorne, auf einmal steht jemand hinter einem oder mehreren und schaut dann. Also meines Erachtens nach eine Situation, die für mich auch, hier muss ich zugeben, war ich überfordert. In der Situation war ich überrascht bis überfordert, kurzfristig. Ich habe dann aber hinterher gedacht, dem hättest du doch mal lieber die Pumpe direkt auf seine Pumpe gehauen. Dann wäre vielleicht an der Stelle noch ein bleibender Lerneffekt hinterlassen gewesen. Andererseits ist ja kein Schaden entstanden.
Ja eben, wem denn? Warum solltest du das machen? Das tut doch weh.
Nulla poena sine lege, heißt es ja auch.
Genau. Ja.
Wobei das, glaube ich, unter Strafe steht.
Ne? Ja, auch Erregung öffentlichen Ärgernis, das finde ich immer ganz besonders schön, dass es da um Erregung dann auch nochmal. Also das Gesetz ist da auch, der Gesetzestext ist da auch nicht ganz prüde. Oder nicht ganz ohne feinen Witz, könnte man sagen. Naja. Erregung, so? Er hat Erregung gesagt. Scheide, ne? Du hast Scheide gesagt. Kennst du diesen Witz?
Ja, klar.
Ja?
Hat sie vorhin schon mal drauf angesprochen.
Ja.
Du merkst es gar nicht mehr, ne?
Nee, welchen?
Apropos, ich lese ja viel Zeit, ne? Ich bin ja Zeitleser.
Nee, das hier mit diesem Witz, ich ertrag's nicht mehr. Du bist mir einfach zu albern, ich lass mich scheiden. Du hast Scheide gesagt.
Du unterschätzt unsere HörerInnen. Das ist wirklich so. Du bist so ein bisschen so ein Volksschullehrer. Es steckt in dir.
Volksschule, vor allem. Ja.
Volkshochschullehrer möchte ich dann vielleicht sogar konkretisieren. Ne? Francesco Giammarco, wer ist das überhaupt? Entdeckt Abstrampler. Habe ich heute in der Zeit entdeckt.
Ich konnte es noch nicht verarbeiten. Ja. Aber
wer ist Francesco Giammarco überhaupt? Was ist das für ein blasierter Affe?
Weiß ich nicht, sagen wir mal.
Ich klicke da jetzt mal drauf, Francesco Giammarco.
Sollen wir mal live googeln? Also es geht hier konkret um einen Artikel in der Zeit. Na, der sagt, sag mal, fass mal kurz zusammen, du hast ja schon
gelesen. Da steht, dass also Rennradfahren, sagen wir mal so, ist nichts für ihn. Warum Rennradfahren ein Sport? Alter, diese ganzen Jump-Off-Punkte hier. Warum Rennradfahren ein Sport unserer Zeit ist und wahrlich nichts für unseren Kolumnisten? Ich möchte die letzte Zeile, das darf man vielleicht rechtefrei, immerhin steckt in A auch ein Anteil von mir, aber nur ein kleiner, denn grundsätzlich bevorzuge ich immer noch Fußball. Da ist immer jemand anderes schuld. So.
Okay.
Man sah, Rennradfahren verlangt einem auf jeden Fall eine gewisse Härte gegen sich selbst, aber ich glaube, deshalb ist es mir nicht ganz geheuer. Gleichzeitig macht genau das Radfahren zum absoluten Breitensport der Gegenwart. Er funktioniert über Konsum, Nerdtum und Selbstdarstellung. Verstehe ich nicht. Wenn man hart gegen sich selbst ist, warum ist man dann Konsument, Nerd und Selbstdarsteller? Wenn man hart gegen sich selbst ist, dann ist man ja gar kein Konsument, sondern ein Lieferer. Aus meiner Sicht. In meiner Welt. Und selbst da, wenn man hart gegen sich selbst ist, geht es einem vielleicht auch gar nicht mehr um Selbstdarstellung. Mal drüber nachgedacht?
Kann sein.
Ne? Andererseits, du bist ja nicht hart gegen dich selbst.
Viel sagst du so? Sagst du?
Alter, jetzt du. Das war wieder gemein jetzt. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich bitte um Entschuldigung.
Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt entschuldigen musst. Oder
bitte.
Um Entschuldigung bitten musst. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob das so steht. Ich weiß ja nicht, das ist ja keine Beleidigung, wenn man nicht hart gegen sich selbst ist. Für Rennradfahrende vielleicht schon, aber vielleicht für normale Menschen eher nicht. Könnte ja sein.
Na? Das heißt, vielleicht wir Rennradfahrer sind keine normalen Menschen?
Vielleicht, ja, nicht ausschließlich normale Menschen. Ja. Vielleicht ist es ja so, dass wenn man nicht hart gegen sich selbst ist, dass man dann schon einen Schritt weiter ist. Insofern wäre es ja vielleicht ein Kompliment gewesen, aber vielleicht bin ich ja hart gegen mich selbst und habe das Ziel, nicht so hart zu sein. Naja, wissen wir nicht genau.
Von wegen sexualisiert.
Werden wir auch nicht.
Naja, so.
Wird ja die Zeit zeigen. Du wolltest wissen, was ich gemacht habe, ne? Samstag, ne?
Samstag war ja damit abgehakt.
Ja, wolltest
Ich habe gesagt, hart gegen dich. Ich habe dann noch gesagt, von wegen sexualisiert. Ich. Du ja auch, ne? Wenn ich das mal so richtig interpretiert habe.
Wieso?
Ja, hart und dann weniger.
Also. Ah ja.
Also jetzt wird es aber wirklich auf einem Niveau, also wird es genannt, wo man dann schon eigentlich wieder mal sehr stark auch in Richtung Evolutionsbiologie mal argumentieren sollte. Oder?
Ja, absolut.
Ich finde, dass wir auch als Rennradfahrer haben wir auch einen Beitrag zu leisten zur Evolutionstheorie.
Ja.
Denn man kann ja sehr schön beobachten,
wie die Fittesten einfach surviven am Anstieg. Ne?
Ja, das ist ja nicht alles. Da ist Darwin ja auch wirklich falsch zitiert oft, muss man sagen. Das heißt ja nicht die Schnellsten oder die Stärksten. Es geht ja eher um die, die sich am besten anpassen können an die Bedingungen.
Ja.
Ist ja schon klar, ne?
Mir ist das
aber die haben das ja vorher nicht geplant, sondern das ist ja einfach so passiert. Zufall.
Mir ist das klar, genau. So. Ja. Samstag. Willst du noch wissen, was ich gemacht habe? Ich war auch Rennradfahren.
Ja, ich weiß das sogar.
Ja?
Ich weiß das schon.
Ja.
Erzähl mal, aber erzähl trotzdem mal.
Ja, ich kann es auch lassen.
Nee, erzähl doch mal. Mich interessiert es ja auch, wie es war. Nicht nur das Ergebnis, sondern eigentlich ist es auch viel wichtiger, wie der Prozess war. Das ist ja oft viel entscheidender.
Ja, der Prozess, das war gut, weil ich mache ja diese Haus- und Hofrunde, hat ja so fast jeder, ne, wahrscheinlich so eine die immer geht. Habe ich ja noch nicht so richtig, bin die jetzt nochmal gefahren. Ist noch nicht ganz perfekt, aber ich habe neue Wege entdeckt unterwegs. Also nochmal schönere, weniger Verkehr, Feldwege und so weiter.
Und sag doch mal, wo denn ungefähr?
Komoot oder Commute, wie wir vielleicht sagen, wir Pendler. Danke nochmal an diese App, vielleicht auch ein potenzieller Sponsor. War wirklich gut. Ich glaube, ich habe es jetzt so raus, so 60 Kilometer erweiterbar auf 80, was irgendwie immer geht, ohne nachzudenken. Ich glaube, jetzt so fast habe ich es irgendwie zusammengestellt. Muss man sich ja auch wieder alles erarbeiten, ne?
Muss man sich erarbeiten? Ja, ich finde es, man muss halt auch manchmal einfach in der Lage sein, den eigenen Gefühlen zu folgen. Und dann ist es, wirkt es weniger wie. Was machst du denn da eigentlich die ganze Zeit?
Ich notiere. Ich notiere,
du
was du hier.
Notierst dich, du skribbelst irgendwas. Du skribbelst irgendwas. Du machst ja. Eine Lügendetektor-Grafik, machst du gerade.
Genau.
Ja, was ist denn jetzt mit dieser Runde gewesen?
Ja, war schön, war schön, war schön. Ich will nur sagen.
Wetter war schön.
Wetter war super. Ich will nur sagen, dass es ja auch bei der Hausrunde immer noch was zu optimieren gibt. Also im Sinne von, nicht im Sinne von Leistung oder so, sondern im Sinne von schöner, noch was Neues entdecken, hier mal links abbiegen und da mal rechts und da mal und dann sagen, ach da, das wäre eigentlich immer schon der Weg gewesen. So, und das ist doch schön. Ne?
Kein Widerspruch. Also, fand ich jetzt kein Widerspruch.
Ja.
Gut. Ist mir auch nochmal aufgefallen, ich habe am Wochenende gesagt, Rennradfahren ist wirklich der beste Sport.
Ja.
Und manche Leute sagen, das stimmt nicht, weil da ist kein Ball dabei und so. Aber stell dir mal vor, wenn man jetzt mal das Spektrum dieses Sports überlegen kann. Du kannst ja locker fahren und dir was angucken. Du kannst schnell fahren auf derselben Strecke, dich total auspowern. Du kannst mit Leuten zusammenfahren, die du noch nicht kennst und die kennenlernen. Du kannst aber auch sagen, ich mache das jetzt ganz alleine und bin quasi in einem meditativen Zustand. Oder ich mache es mit ganz guten Freunden und wir pushen uns gegenseitig. Und das Spektrum innerhalb dieser Sportart ist echt erheblich. Du kannst Neues entdecken, kannst Altes, du kannst Bewährtes machen. Und du musst dich dafür ja nur auf dasselbe Gerät setzen und kannst es immer sofort tun. Das finde ich schon, das ist eine Vielfalt, die dieser Sport bietet. Die kannst du nicht mit einem Ballsport machen, weil da bist du natürlich immer darauf angewiesen, dass du mit anderen Leuten den Ball im Laufen hältst und auch mit denen zusammenzuspielen, was ja auch sehr schön ist, sehr schön, aber eben auch limitierend. Ja? Naja, Glückwunsch
an
Max.
Das stimmt. Und
ja. Nee, wenn das schon stimmt, dann sag das auch, weil es mir wichtig ist, dass du mir zustimmst. Ganz wichtig.
Nee, ich sage, es stimmt und es bringt mich eigentlich auf ein weiteres Thema, was wir hier kurz mal andeuten sollten.
Ach,
aber
ja,
mach
stimmt,
erst mal
ja.
Zu Ende.
Nee, mach du jetzt mal. Du hast es ja sehr gut vorbereitet, deine Moderation. Gut vorbereitet. Ich dachte eben schon, hat er wieder vergessen, was er eigentlich heute bringen wollte. Aber wenn du es schon jetzt ansprichst, dann mach es mal bitte. Dann kann ich auch mal kurz zurücklehnen, Beine hochnehmen, wie wir Sportler sind.
Richtig. Vielfalt ist das Thema. Das weiß ich ja auch daran zu schätzen. Man kann das immer machen und man kann dann eben auch eine Distanz überwinden und auch noch was erleben dabei, auch mit anderen oder alleine und so weiter und so fort. Ich habe aber ja so Ausdauer, also Laufen vor allem, immer mehr als Komplementärsport gesehen. Also so als wenn man da in Düsseldorf Garath oder so dann mal so ein, da im Wald da hochgejagt wurde und dann irgendwie so 10, 15 Kilometer laufen musste in der Saisonvorbereitung, dann, das war für mich aber kein eigenständiger Sport, sondern immer nur ein Hilfssport, ein Komplementärsport, den man halt so mitmacht, um, also zweckgebunden.
Ja.
Und das war eben Anlass, glaube ich, ich laufe ja auch manchmal hier aus Fitnessgründen und da ergab sich mit einem unserer Hörer eine Frage, er läuft nämlich ziemlich ambitioniert und jetzt zuletzt auch ziemlich schnell, muss ich sagen, und er fragte dann, ob wir dann über meine Laufambitionen auch was beim Podcast hören werden und das fand ich. Also Ambitionen, finde ich, davon kann man dann auch nicht so richtig sprechen. Nur das
kann man
mich
schon
darauf, dass wir ja mal drüber sprechen könnten, was Rennradfahrer, die halt das Rennradfahren als eigentlichen Sport betrachten, was die so als Komplementärsport betreiben. Gibt es da sowas? Also viele gehen wahrscheinlich laufen. Wir können ja mal reinhören, was er da für einen Ansatz hat. Fand ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt.
Ja, mal, machen wir.
Guten Morgen, David. Ralf hier aus dem Allgäu bzw. von Strava, wo wir uns ja gestern, neben dem wir uns natürlich täglich, beinahe täglich zu neuen persönlichen Rekorden im Laufen hochpeitschen, es auch noch geschafft haben, uns kurz über die Komplementärsportart Triathlon zu unterhalten. Beziehungsweise genau übers Laufen sind wir ja drauf gekommen. Und eigentlich wollte ich dir dann gestern gleich spontan die Sprachnachricht schicken, nachdem du mir das ja angeboten hattest. Ich hatte parallel dazu dann den Ironman Hamburg verfolgt und da gab es ja dann diesen schrecklichen Unfall. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wahrscheinlich ja, das ging ja gestern durch alle Medien. Da wurde diese Randsportart Triathlon mal kurz, ganz populär und es war wirklich ein ganz, ganz schreckliches Ereignis, wo ich noch gar nicht abzusehen ist, glaube ich, irgendwie, was das für Folgen auch hat für den Triathlon im Allgemeinen, Ironman im Besonderen. Gerade die Reaktion darauf war einfach schwierig, hat mich gestern einfach sehr beschäftigt. So, jetzt antworte ich dir heute, beziehungsweise ich schicke dir einfach mal so ein paar Gedankenfetzen rüber. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich jetzt spannend ist. Ich finde es einfach so ganz, ganz witzig, dieses Verhältnis Triathlet-Rennradler in der Dachregion. Wahrscheinlich geht es da ganz viel um zwei Kategorien, die dann wiederum natürlich eng miteinander zusammenhängen, nämlich Identität und Ästhetik. Ich würde mal sagen, so, das ist ja eine der faszinierenden Dinge am Rennradfahren, dass wir uns ja alle nicht eben, so wie ihr das schon mal so cool angesprochen hattet, nicht als Rennradelnde empfinden, die halt einfach nur Rennradlerinnen sind, wenn sie eben dies gerade tun, sondern das ist ja eher eine Identität, die sich durch alle Lebensbereiche zieht, ob ich jetzt gerade auf dem Rennrad sitze oder nicht. Und die Frage ist, ich bin einer von denen, die ich jetzt auch vielfach kenne, die vom Rennradeln kommend in den Triathlon reinschnuppern oder dort eben dann irgendwie gelandet sind. Bin ich dann aber eigentlich noch so ein richtiger Rennradler, Rennradlerin? Oder bin ich dann auf einmal Triathlet? Oder kann ich als Triathlet gleichzeitig Rennradler sein und umgekehrt? Geht das überhaupt? Weil es natürlich schon bestimmte Schwierigkeiten gibt. Und ich denke, dass es ganz viel tatsächlich eben so mit dem Thema Ästhetik zu tun hat, jedenfalls aus meiner Sicht. Das Rennradeln zeichnet sich ja doch schon so eine gewisse Rigorosität aus. Ich meine, natürlich am überzeichnendsten dann in dem, was die wie heißen sie, Velominati, glaube ich, ja. Schreiben, da steht ja irgendwo in irgendeinem von diesen Regeln auch drin, du sollst vor dem Radeln nicht schwimmen gehen und oder danach nicht laufen. Also insofern schließt sich das ja eh schon aus. Dann die ganzen Kleidungs-, in Anführungszeichen, Vorschriften, auf die man sich ja irgendwie auch so einigt und das Rennrad selber. Also ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel schon echt ein Riesenthema mit diesen Triathlon-Rädern oder mit den ja, mit diesen Triathlon-Rennen sind es, die teilweise, die erinnern mich nur noch vage an das, was eigentlich irgendwie so ein Rennrad ausmacht. Im Triathlon geht es halt immer um die Funktion. Da steht immer die Funktion im Vordergrund. Ich finde, das eine der schönen Dinge beim Rennradfahren, da geht es schon immer auch um den Versuch, Funktion und Form miteinander zu versöhnen, auszugleichen. Und ich würde sagen, vielleicht sogar im Zweifelsfall gewinnt dann eher noch die Ästhetik. Also wenn ich jetzt mir überlege, ich kann 10 Watt irgendwo einsparen, sieht aber scheiße aus, dann entscheide ich mich vor dem Hintergrund Triathlon vielleicht sogar trotzdem für die unschöne Variante. Beim Rennradfahren wäre es für mich überhaupt gar keine Frage. Da geht's dann, da schlägt auf jeden Fall die Form, die Funktion. Das sind einfach irgendwie so ein paar Gedankenfetzen. Vielleicht kann man es irgendwie auf so einen Punkt bringen. Geht die Identität Rennradler, Rennradlerin und die Identität Triathlet, Triathletin eigentlich in eins? Und was ich irgendwie auch spannend finde, ist es eigentlich nur ein Thema für Rennradler, Rennradlerinnen oder haben es eigentlich Schwimmer? Innen und LäuferInnen auch, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Naja. Also wie gesagt, so wahnsinnig spannend ist es wahrscheinlich gar nicht. Irgendwie habe ich dir eine Wahnsinnssprachnachricht hier hinterlassen. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Tag und freue mich von dir auf Strava was zu lesen oder vor allem zu erfahren, wie es da mit der Komplementärsportart, aber natürlich auch der Primärsportart bei dir weitergeht und auf den nächsten Podcast. Danke, ciao.
Also, sind ja ein paar Aspekte drin, ne? Also, wie halten Rennradfahrer es so mit der Funktionalität? Er sagt ja, seine These ist ja, dass die Triathleten zum Beispiel alles tun würden, um die Wattzahl zu steigern, auch wenn das ein ästhetisches Manko wäre, zum Beispiel am Fahrrad. Die Rennradfahrer würden da schon immer eher auch auf die Form achten, also auf die Ästhetik und die Individualität. Ja, interessanter Punkt. Anlass mal eure Erfahrungen, eure Ansichten zu hören dazu. Was gibt es einen Sport, den ihr betreibt nebenher, neben dem Rennradfahren? Ist Rennradfahren das einzige?
Warum sprichst du mich jetzt in der zweiten Person Plural an?
Ja, ihr, Hörer, Ihnen.
Ach so, wir haben ja, stimmt, wir reden ja mit.
Wir reden ja immer.
Wir nehmen ja gerade auf.
Ja.
Ich dachte, wir telefonieren wie üblich.
Ja, nee.
Einfach so miteinander.
Nee. Aber das ist eben so der Trick, ne? Das fällt dir dann ja leichter, dir vorzustellen, dass nur ich da bin, ne? Und eben nicht so sehr auf die Außenwirkung zu gucken.
Bühnenangst.
Ja, eben, genau.
Aber schöne Idee, dass die sich mal beteiligen, die Leute, ne?
Mal wieder, könnten sie mal wieder machen, finde ich, ne?
Schöne Idee von dir, David, muss ich sagen. Du denkst das Format, du lebst das Format, du unterschreibst es mit Blut.
Also Komplementärsport ist das Thema oder sagen wir mal Alternativsport. Kann ja sein, aus verschiedenen Gründen kann ja sein, dass ihr mal verletzt seid, nicht mehr Fahrrad fahren könnt, das Fahrrad ist kaputt oder geklaut, haben wir ja auch in der vergangenen Folge gehört, dass das mal sein kann. Was macht man denn dann eigentlich? Sitzt man, verfettet man zusehends oder schnürt man dann die Laufschuhe, wie wir LäuferInnen sagen, oder was macht man dann eigentlich? Geht man doch noch mal eine Runde dribbeln oder? Was macht ihr da? Rudern ist vielleicht auch sowas.
Rudern haben wir
muss
ja auch
es Ausdauersport unseren, sein?
Wir
muss
haben
es
noch
Teamsport
einen
sein?
Hörer, mit dem wir zusammen rudern wollten.
Richtig, wollte uns mal, ja, wollte uns mal mitnehmen.
Einladung ist ausgesprochen.
Ich glaube, wir machen einfach das auch mal als Folge, dass wir hier alle möglichen Einladungen abarbeiten und uns den Terminkalender schnappen und dann on air hier gucken, was geht.
Ja. Zumal wir Patrick auch noch eine Antwort schuldig sind. Ja, also nochmal schöne Grüße, das fehlt immer noch. Aber jetzt bei mir ist, ich bin jetzt das erste Mal, das möchte ich jetzt mal hier, ich mache es jetzt einfach mal öffentlich, ich komme das erste Mal diese Woche, habe das Gefühl, ich komme vor die Lage. Und zwar das erste Mal seit Oktober. Das ist jetzt ungefähr wirklich der Zeitraum, in dem ich nicht mehr vor der Lage war.
Mhm, ja.
Jetzt lasse ich es erstmal schön schleifen, ne?
Genau. Ja. Genau. Bis du dann wieder hinter der Lage bist. Ja.
Nur, das ist hier vielleicht eine kleine Erklärung, weil wir sind nicht nur die arroganten, abgehobenen Podcast-Hosts, sondern wir haben auch noch echte Probleme.
Ja, du hast Probleme, ich habe Lösungen.
Herr Farin, Sie haben mehr Probleme als Lösungen.
Ja, schade. Gut, also Einladung, das hätten wir. Also,
zweite Einladung, Thema 303. Wir hatten ja den vergangene Woche Max Stuttmann, kam mir gratuliert. Er hat unter die letzten 101, die bei 303 Follower, man kann mir gerade nicht folgen, Follower, das passt. Also wir haben Instagram als Kanal, dort ist es so, dass wir im Moment 304 oder 5 Follower haben. Ich sage extra nicht FollowerInnen, weil das völliger Blödsinn ist, einen englischen Begriff zu gendern.
Ja, komm.
Das ist mir nochmal wichtig. Da vielleicht an der Stelle, diesen Kampf braucht man gar nicht zu führen, denn der ist ja einfach, es wäre falsch.
Dann lass es, Tim, lass es.
Nein, da möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, weil da habe ich recht. So, und dann Max Stuttmann ist Follower bei uns und hat sich als einer, der die im vergangenen Satz zwischen 202 und 303 abonniert haben. Und dann verlosen wir immer. Ich habe den Zufallsgenerator eingeschaltet und die Nummer gelöst und dann habe ich den rausgelost aus der Liste derjenigen, die dem Account folgen. Und dann hat er jetzt von uns zugesagt bekommen, ein Buch geschickt zu bekommen. Dieses Buch wird ihm zugegeben. Er hat uns über Instagram angemeldet. Und wenn ihr diese Gelegenheit haben wollt, auch ein Buch von uns gesponsert zu bekommen, dann und dann geschickt auch noch per Post oder sogar persönlich übergeben, gab es auch in der Vergangenheit schon bereits hier, dann müsst ihr einfach nur auf Instagram Follower werden. Und wir sind wirklich popelig mit unseren 300, das muss man schon sagen, für den Content, den wir liefern, ist das ja nun überhaupt gar nichts. Und auch im Verhältnis zu der Anzahl der Hörer, die wir haben, ist das auch nichts, was wir auf Instagram haben. Was ist los mit den Leuten?
Sind alte weiße Männer wie wir.
Ja, ist so.
Nur, dass wir uns halt versuchen, noch an die Jugend so ein bisschen, auf Tuchfühlung mit der Jugend zu bleiben. Aber bei TikTok sind wir ja zum Beispiel auch schon abgehängt.
Ja, müsste man halt auch mal machen, ne? Wenn man das nicht macht, dann passiert auch nichts. So, also da schöne Grüße, hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch, geht weiter. Jetzt, nächstes Thema.
Ja, Buch ist doch ein schönes Thema.
Warum?
Weil wir
Ach
doch
ja,
hier
stimmt.
über Bücher sprechen
Stimmt.
wollten. Das können wir doch
Hast
jetzt
du
mal,
recht.
können wir doch jetzt mal machen. Du hast
Sehr
doch da
gut.
jemanden eingeladen.
Stimmt. Ich
Gehabt.
habe jemanden eingeladen. Ist schon so lange her. Danke, dass du mich erinnert hast. Dann haben wir ja sogar Content heute.
Ja. Haben wir
Muss aber
sogar.
noch schneiden, ne?
Tja, wäre gut.
Mist. Ja,
Wäre gut, wenn
muss
das
ich noch
heute,
machen.
wenn das, wäre
Mach
gut, wenn
ich.
das heute im Laufe des Tages gehen könnte.
Kommt. Wird passiert sein. Ne?
Ja, dann können wir das ja jetzt mal hören. Wir springen
Machen wir
wieder ein
das
bisschen
immer.
in der Zeit, aber
Ja, nach
das ist ja
vorne.
hier, wir führen ja dann alles immer noch zusammen für den Moment.
Dann machen wir das mal so. Ich bin heute eine Resterampe, das kann man schon so sagen. Aber wie wir KünstlerInnen und Künstler in der Dachregion ja so sind, wir versuchen, unserem Status in der Künstlersozialkasse gerecht zu werden und jede Bühne zu erklimmen. Es ist 18:35 Uhr an einem Mittwochabend. Vor uns liegt die Prüfung der Woche und hinter uns liegt viel Arbeit. Aber noch mehr Arbeit türmt sich auf dem Tisch auf. Wahrscheinlich auch bei meinem Gesprächspartner, vermute ich. Der hat sich eingeladen durch ein Kompliment, das er uns geschickt hat, nämlich, dass wir eine Grimme-Preisartige Show hier produzieren. Da habe ich gesagt, du bist gesetzt, egal welches Thema du machst, du bist bei uns eingeladen. Wen habe ich an der Leitung?
Du hast René Stein an der Leitung. Ich
Ja.
bin Lektor für diverse Genres und unter anderem auch Radsport.
War das eben richtig mit dem Grimme-Preis?
Dass ihr dafür nominiert werden solltet, ja, ganz in, also ungelogen, also in jedem Fall. Ich habe euren Podcast bei einem längeren Lauf gehört und wurde sensationell unterhalten. Gerade das Vorgeplänkel mit deinem sehr schätzenswerten Kollegen David Corsten hat mich doch über eine relativ harte und negative Phase dieses Langlaufs getragen. Und
Hi,
deswegen,
hi, hi.
ja.
Okay, also
Ja.
das ist natürlich hier, also damit schon mal ein wichtiger Haltepunkt in diesem Gespräch. Direkt, ja, ganz, nach 1 Minute und 50 Sekunden sind wir schon bei dem ersten Zitat für die Agenturen. Ist schon mal sehr wichtig für uns. Gut, René Stein, Spaß beiseite. Ich habe eben im Vorgespräch schon ein bisschen den Druck auf dich erhöht, habe gesagt, wir müssen jetzt hier also auch Grimme-preisartig abliefern. Vermutlich macht dir das keine Angst, oder? Du weißt ja, wie es ist, mit großen Namen umzugehen und unter Deadlines Produkte hervorzubringen.
Unter Druck entstehen ja Diamanten, ne? Ein sehr schön oder immer wieder bemühtes Sprichwort. Noch halte ich es aus. Und ja, ich kenne es tatsächlich so aus meiner normalen Tätigkeit weniger mit diesen Deadlines und am besten vorgestern ist das Buch fertig. Das ist so ein Ausnahmefall. Aber in der Zusammenarbeit tatsächlich mit dir auch, da kommen wir später vielleicht noch drauf, da war es tatsächlich so, dass es der Zeitrahmen immer sehr, sehr eng getaktet war und ja, am besten vorgestern so.
Okay,
Ja,
okay.
kenne ich. Also ich
Bin
kenne den Druck.
gespannt, woran das liegt. Du bist selber, du hast gesagt, Lektor. Also Lektor ist jemand, der das, was wir gerne in den Händen halten. Wir sind ja ein gebildetes Publikum hier, wir lesen gerne Bücher, ne? Die Leute, die fragen sich ja immer, wie kommt so ein Buch überhaupt in den Handel und wie kommt der Text zustande? Da gibt es ja nicht nur einen oder eine oder mehrere, die schreiben, sondern du sitzt dazwischen, zwischen dem, der am Ende oder der am Ende konsumiert und dem, der geschrieben hat. Da bist du. Was machst du denn da?
Also vielleicht für die Leute, die sich in dieser Branche nicht so genau auskennen, sagen wir mal, ein Autor schreibt ein Buch oder lässt schreiben, je nachdem, oder in Zusammenarbeit, dann wird es von einem Verlag publiziert und die Verlage lesen tatsächlich so einen Titel oder die Lektoren dort lesen so einen Titel erstmalig oder in ein oder zwei Durchgängen. Und dann geht das Ganze nochmal ans Außenlektorat und da komme ich ins Spiel. Und ich lese das Skript tatsächlich von vorn bis hinten durch und prüfe es vor allen Dingen natürlich auf ich sag mal, sprachliche und stilistische Probleme und versuche die möglichst rauszuhügeln. Mhm. Aber auch, ich mache auch Dinge wie Faktencheck oder ja, oder gucke, ob das vom Aufbau her passt, ob da irgendwie so eine Dramaturgie drin ist und so ein Spannungsbogen, was den Leser dann auch von, im Ideal von der ersten bis zur letzten Seite halt an das Buch fesselt.
Das heißt, du hilfst den Lesern, dass sie gute Werke bekommen und du kannst ja vielleicht den Autorinnen und Autoren auch mal Angst bereiten.
Ja, also bei Autoren, es gibt bei den Autoren so dieses, das gefürchtete Blutbad, ja, das ist, wenn der Rotstift da im Manuskript gewütet hat, aber manche Autoren haben tatsächlich auch, oder Autorinnen haben Angst vor ihrem Lektor, habe ich auch schon gehört, aber ich sehe mich tatsächlich jetzt, klar, so ein bisschen als Dienstleister gegenüber dem Verlag und auch dem Leser, aber vor allen Dingen muss ich ja auch dem Autoren helfen oder der Autorin, weil ich bin die letzte Instanz, bevor es dann an die Öffentlichkeit geht. Mhm. Und gerade, also früher war es vielleicht nicht so, aber gerade in Zeiten von Internet etc., dieser wahnsinnig neuen Erfindung, so eine Rezension, so eine negative Rezension ist extrem schnell geschrieben, mhm, und kann so eine Bewertung echt runterziehen. Und da muss man heutzutage noch mehr aufpassen als früher.
Mhm. Okay, jetzt hast du eben gesagt, du hast unseren Podcast beim Laufen gehört. Da ist natürlich interessant, was hat einer, der ansonsten läuft und Bücher liest, eigentlich mit diesem Podcast und mit dem Rennradfahren am Hut. Fährst du selbst Rennrad?
Ich fahre Rennrad, ja, und auch wie jeder, sag ich mal, Radsport-Afficionado habe ich ein paar Räder im Stall stehen, auch noch ein Gravelbike und ein Cyclocrosser und ein Mountainbike und so weiter, wie es sich gehört, ja. Und vor allen Dingen das Graveln hat bei mir nochmal die Liebe für den Rennradsport ja wiedererweckt. Mhm. Denn ich wohne hier in der Nähe von Tübingen, ich bin hier aber nicht aufgewachsen und ich kannte halt viele Strecken nicht. Und mit zunehmendem Verkehr und so weiter, muss ich sagen, wird Rennradfahren oder wird es uns Rennradfahrern, manchmal ist es nicht so angenehm auf der Straße, das wirst du ja selber kennen. Mhm. Und mit dem Gravelbike habe ich es wirklich geschafft, dann hier nochmal die guten Strecken rauszufinden und abzufahren, wo ich vorher dann mit dem Rennrad gestanden habe und nicht weiterkam und konnte die Bypässe sozusagen rausfahren oder abfahren. Ja. Und seitdem, also in der Schwäbischen Alb, kann man wirklich fantastisch Rennrad fahren. Mhm. Mit vielen Höhenmetern.
Sehr steile Anstiege gibt es da, oder?
Ja, also der Schwarzwald ist auch nicht weit weg, aber der hat noch ein paar härtere oder knackigere Anstiege, das muss ich schon sagen. Also man muss ja hier so, also ich wohne in Kusterding und dann kann man hochfahren so auf die Alp und das sind meistens recht kurze, aber da gebe ich dir recht, schön knackige und dann oben auf der Alp ist es auch sehr, sehr wellig. Ah, also da ist nichts mit, so, ich habe ja auch mal in Köln gewohnt, so schön im Kölner Westen, da flach über die Felder. Der Wind ist der einzige Gegner, also hier ist Wind und Höhenmeter sind deine Gegner auf dem Rad.
Klassiker-Profil, kann man sagen?
Ja, also wenn man dann die kumulierten Höhenmeter zusammennimmt, dann würde ich sagen, absolut, ja. Dann, okay, dann kann man hier auch gut 150 Kilometer und ich sag mal 2.000, 2.500 Höhenmeter abstottern. Ja.
Okay, also du bist einer, der hier auf dem Rad ernst zu nehmen ist, der beißen kann offensichtlich, wenn ich das hier so zusammenfassen darf.
Vielleicht kann ich kurz einhaken, da ich muss beißen, weil durch meine physiologischen Limitierungen in puncto Rennrad, also ich wiege 90 Kilo, ich werde niemals einen Berg hochfliegen. Ja? Das heißt für mich immer hinten das größte Ritzel und dann irgendwie versuchen hochzukommen. Genau.
Verstehe. Das Schicksal habe ich ja genauso von der Natur oder was auch immer, von wem auch immer, zugelost bekommen oder von der eigenen Ernährung. Wie ist es bei dir?
als ich volljährig wurde, wog ich noch 75 Kilogramm. Und ich sag mal, als ich im Rauchen aufgehört habe, kam das erste Mal 5 drauf und dann pro Kind Nachwuchs nochmal 5 und so setzen sich dann jetzt die 90 Kilogramm zusammen und ich habe gemerkt, es ist relativ schwer, die wieder runterzubekommen. Ja.
Okay, anderes Thema. Ne? Gut, jetzt sag doch mal, wo haben wir uns kennengelernt? Du hast ja eben schon angedeutet, dass ich offensichtlich dich unter Zeitdruck gesetzt habe. Wobei ich da gleich sagen muss, eigentlich habe ich mich versucht, an Deadlines zu halten, die mir wiederum vorgegeben wurden durch unsere gemeinsamen Auftraggeber. Aber wo haben wir uns kennengelernt? Weißt du das noch?
Das weiß ich noch, ja, und zwar bei der über die Münchner Verlagsgruppe, und die haben ja ein Inlay namens Riba Sachbuch, und die wollten ein Buch machen mit André Greipel und hatten mit dir da auch einen, wie ich durchaus sagen kann, sehr, sehr fähigen Mann gefunden, der ihm da so ein bisschen zur Hilfe gegangen ist beim Verfassen des Buches, und dafür suchten sie noch einen Lektor. Genau, und ich habe vorher schon mal mit der MVG zusammengearbeitet, aber in einem anderen Zusammenhang. Ich habe ein Buch übersetzt über Tom Brady, und ich weiß nicht, ob das auch dazu beigetragen hat. Jedenfalls haben die mich dann gefragt, ob ich nicht das Buch von André Greipel und dir lektorieren möchte.
Und das war ja, wir haben das Buch damals, ich habe es geschrieben, zu seinem Karriereende. Das war ja noch, als wir angefangen haben mit dem Text, nicht wirklich klar, dass das auch so sein wird. Als wir dann im Projekt waren, dann war schon klar, das wird dann also Münster oder so ungefähr sein. Also Oktober wird das sein. Das Buch sollte dann auch herauskommen, auch mit Blick auf eine sehr gute Zeit, um so ein Buch im Handel zu platzieren, also zwischen den großen Zeiten, Sommerferien und Weihnachtsgeschäft. Das hat ja dann auch gut geklappt mit dem Spiegel-Bestseller-Status in der ersten Woche. Aber für dich war das jetzt also ein untypisch, sagen wir mal, kurzfristiges Projekt?
Ja, bei Sportlern ist es immer schwierig. Also die haben ja in der Regel ihren festgelegten Saisonablauf. Gut, wie du gerade schon gesagt hast, bei André Greipel war es nicht so ganz klar, ob er tatsächlich seine Karriere beendet oder nicht. Mal ganz unabhängig davon sind da die Zeiten einfach deshalb knapp, weil man die Sportler, gut, das wirst du vielleicht mehr wissen als ich, recht selten oder die Experten recht selten überhaupt zu fassen bekommt und mit denen sprechen kann, geschweige denn irgendwelche Sachen aufzuzeichnen. Das ist schon extrem schwierig. Und dann kommen noch, dann war ja noch mit der Corona-Krise teilweise woher bekam man überhaupt Papier für die Bücher und so weiter und so fort. Das hat die Verlage etwas nervös gemacht, weshalb die Deadlines noch ein bisschen runtergeschraubt haben oder nach hinten oder nach vorne geschraubt haben oder gesetzt haben. Und aber ganz grundsätzlich war da noch genug Zeit, und es war jetzt nicht dramatisch, aber ich hatte mal ein anderes Projekt, und zwar war das zur Tour de France, und da sollte so ein Buch über die Tour de France mit den Berichten zu den einzelnen Etappen 3 Tage nach der Tour de France erscheinen.
Okay.
Ja, also nach Ende der Tour de France. Und da, das war natürlich dann auch ganz nett, weil ich beruflich sozusagen nachmittags mich vor die Glotze setzen konnte und die Etappen angeguckt habe oder halt auch im Media Player am Bildschirm.
Ja.
Um zu überprüfen, was da die französischen Kollegen und Journalisten geschrieben haben, was dann abends übersetzt worden ist. Und dann habe ich es auf den Tisch bekommen, habe es redigiert, und wie gesagt, 3 Tage nach Ende der Tour de France, also das fand ich schon bemerkenswert, oder 4 Tage, war das Buch dann im Handel. Ja. Weil natürlich, klar, wer kauft sich noch ein Buch zur Tour de France 2 Monate später?
Ja.
Das war, und ich glaube, das war sogar die Tour, wo André Greipel auf dem Champs-Élysées gewonnen hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Okay, also das ist natürlich dann richtig, richtig Druck. Da wird wahrscheinlich auch nicht jedes Komma dann am Ende garantiert stimmen, oder?
Es war schon also die Übersetzungen waren sehr, sehr gut, das muss ich sagen. Dann bleibt für mich natürlich auch weniger Arbeit, aber klar, dann, also das muss dann ja noch in die Herstellung gehen und dann noch in Druck, und da sind so viele Fehlerquellen zwischendurch. Ich habe das Buch danach aufgeschlagen, was man als Lektor niemals machen sollte, weil man dann immer den direkten ersten Fehler sieht, aber ich habe tatsächlich keine gefunden, und es hat sich sehr gut verkauft, war top, ja.
Welche Rolle spielt denn der Radsport für dich als Lektor? Du machst ja nicht nur Radsportbücher, ne? Das war ja eben schon, Tom Brady ist, glaube ich, im Radsport ziemlich gut, aber in anderen Disziplinen noch besser. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht das Einzige, was du machst. Ich glaube, du hast auch was mit Fiction zu tun, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Erzähl mal, welche Rolle spielt Radsport? Was machst du sonst so?
Also ich mache vor allen Dingen Kriminalromane, Thriller, so diese Schiene. Das ist so mein ja, mein meine Haupttätigkeit. Und wenn ich es mal so runterbrechen müsste aufs gesamte Jahr gesehen, was ich da so an Radsport oder sagen wir mal Sport oder auch Triathlon mache, würde ich sagen, liegt das ungefähr bei 20%. Also ich habe Übersetzungen auch gemacht, wie zum Beispiel ja, Jens Vogt, Shut Up Lakes und auch andere Sachen oder auch diverse Sachbücher, ja, wie Baranski, den wirst du auch kennen, Radfahren im Triathlon und Zeitfahren. Also das sind so Beispiele oder auch nochmal Triathlon Becoming Ironman von Patrick Lange. Aber insgesamt würde ich sagen 20%, so jeder fünfte, sechste Auftrag ist dann mal so ein Buch aus dem Radsportbereich. Und egal, ob jetzt, ich sag mal, erzählendes Sachbuch oder halt irgendwie ein Ratgeber oder auch im Mountainbike-Bereich, ja, also mit dem E-Mountainbike über die Alpen oder ich glaube, mit dem Michael Göhner habe ich auch mal Triathlon für Kids gemacht. Das fand ich auch mal ganz spannend. So wie kann man so Kinder an den Triathlon-Sport ranbringen, ohne die dann so direkt wie man sich das so vorstellt, fanatische Eltern am Streckenrand, ja, sondern irgendwie spielerisch. Ist halt sehr, sehr vielseitig, wie ich finde, aber macht nicht den Hauptteil aus. So.
Okay, aber da klingt ja heraus, dass du schon auch eine hohe persönliche Begeisterung oder was hast für den Radsport?
Ja, natürlich. Ich habe früher als Kind immer bei der Tour de France tatsächlich vor der Glotze gesessen, selbst bei schönstem Wetter, und habe mir da geguckt, wie sie sich einen abstrampeln. Das fand ich ganz spannend und habe da auch den Fernseher angeschrien, wie sich das so gehört. Also tatsächlich interessiert mich oder habe ich mich hauptsächlich für den Straßenrennradsport interessiert. Also weniger Mountainbike und was es da sonst noch alles gibt. Aber also mich hat es immer gefesselt, muss ich schon sagen, ja.
Okay, also die Wurzeln im Interesse und so hast du. Ich habe das gesehen, als ich, jetzt habe ich ein zweites Buch mit dir zusammen gemacht. Ich glaube, wir können das schon sagen, oder? Dürfen wir, oder? Nicht?
Das dürfen wir verraten, ja.
Sag du mal, was es ist.
Ich darf sagen, was es ist. Du hast mit dem Ralf Denk zusammen ein Buch geschrieben, das bald bei Riva erscheinen wird. Das heißt, Nur alles zählt. Und der Ralf Denk berichtet so ein bisschen aus seinem Leben, wie er zum Radsport gekommen ist, wie er auch mal selber sich als Amateurfahrer versucht hat, um ganz nach oben zu kommen. Und dann aber erkannt hat, okay, so weit reicht's nicht, wie er sein Radgeschäft gegründet hat. Und dann, jetzt kommt's, letztendlich zum Teamchef diverser Radteams aufgestiegen ist, bis dann mit der Gründung von Bora Hansgrohe, glaube ich, er das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber dann den durchschlagenden Erfolg auf der ganz großen Bühne des Radsports hat. Ja, und da gibt er halt so ein bisschen Einblicke, wie das Ganze laufen kann, mit was für Widerständen er zu kämpfen hat und wieso seine Philosophie ist, es bis ganz nach oben zu bringen.
Jetzt hast du das Buch gelesen, habe ich festgestellt. Du hast ja auch an verschiedenen Stellen Markierungen gemacht. Also du hast gearbeitet am Text. Und dann habe ich gemerkt, und der Ralf Denk hat es auch gleich festgestellt, ja, der Lektor, der scheint ja wirklich auch Ahnung vom Radsport zu haben. So, weil du hast ein paar Sachen offensichtlich direkt assoziiert oder aus dem Gedächtnis gewusst, wo was nicht zusammengepasst hat. Du kannst ja nicht jedes einzelne Ding, was du liest, googeln. Das ist ja dauert ja viel zu lange. Du musst ja wahrscheinlich echt ein Substanzwissen haben, mit dem, was so in den letzten Jahren im Profizirkus passiert ist, oder?
Genau, ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles weiß und alles verfolge und mir jede kleine Ungenauigkeit sofort auffällt. Aber was ich eben schon zu Eingangs sagte, den Fact-Check, der gehört ja auch zu meinen Aufgaben. Das ist dann tatsächlich auch überhaupt der Grund, warum man mich mit diesem Projekt beauftragt. Ja, weil ansonsten könnte man ja jeden x-beliebigen Lektor nehmen oder jede x-beliebige Lektorin. Nur da muss irgendwie so ein Hintergrundwissen sein, zumindest so ein Gespür dafür zu haben, okay, heißt der Fahrer XY jetzt wirklich so? Ja? Mhm. Oder hat der und der wirklich seine Karriere beendet? Oder der zweite Platz da, war das wirklich so oder ist er tatsächlich Dritter geworden? Mhm. Da habe ich natürlich ein paar Sachen, weiß ich einfach so, ja. Mhm. Aber dank Internet kann ich da sehr, sehr, sehr viel prüfen. Und das ist echt dankbar. Also gerade mit YouTube, da gibt es so viele Sachen, die man sich dann nochmal anschauen kann. Das ist wirklich perfekt. Ich glaube, wir hatten es da über so eine Disqualifikation vom Peter Sagan.
Ja.
Als er bei der Tour, glaube ich, disqualifiziert worden ist. Da konnte ich mich noch gut dran erinnern, aber ich wusste auch, da war damals die Empörung groß und Sagan, ja, der boxt den da in die Banden rein. Und dann habe ich es mir nochmal angeschaut und dann war eigentlich klar, naja, die Aufregung war halb so wild. Und das hast du ja auch alles richtig beschrieben. Nur, ich sag mal, ein normalsterblicher Lektor, der würde dann über diese Sachen wahrscheinlich einfach hinweglesen.
Ja, das ist mir
vielleicht auch andere Sachen prüfen, die ich nicht prüfe. Aber die sind natürlich wichtig.
Ja. Das ist ja aber auch wichtig, also ich bin jetzt der Ghostwriter, aber für den, der am Ende draufsteht, in diesem Fall, der ja der Hauptautor ist, ist es ja wichtig, dass er das Vertrauen hat darin, dass dazwischen jemand sitzt, der das kontrolliert oder liest und dann sagt, der hat auch wirklich Verständnis für das Feld und geht sachgerecht damit um. Das ist vermutlich schon dann eine elementare Rolle, ne? Wenn da jetzt irgendwas käme, wenn da jemand wäre, der sonst nur, keine Ahnung, Rosamunde Pilcher Romane liest, hätte der wahrscheinlich nicht das gleiche Vertrauen, der Hauptautor.
Ja, ich meine, in unserem Fall hat der Ralf Denk ja, glaube ich, also ich hatte ja kaum mit ihm Kontakt, so wichtig ist meine Position jetzt in dem Fall, also ich glaube, wichtiger ist tatsächlich, dass der Ralf Denk das Vertrauen zu dir hatte, ja, und dass er weiß, da hat er jemanden an der Hand, der nicht nur, ich sag mal, meine Gedanken vernünftig zu Papier bringt, sondern auch das Ganze in den passenden Rahmen setzt und auch eine Ahnung davon hat und nicht irgendwelche völlig beliebigen Begrifflichkeiten verwendet, die im Radsport gar nichts verloren zu haben. Mhm. Also da finde ich deine Co-Writer-Position doch wesentlich wichtiger.
Okay.
Und viele sind dann tatsächlich auch noch überrascht, also so von diesen Experten, sage ich mal, oder den Sportlern, was dann alles dahinter steckt und dass da überhaupt noch so mal jemand drüber liest.
Ja.
Das wissen viele gar nicht. Ja. Und das ist dann, manchmal ist das tatsächlich auch so ein bisschen Balsam für die Seele. Also beim Patrick Lange, da war es auch so, der hat wohl sowas Ähnliches gesagt, der hat gemeint dann, oh ja, der versteht ja tatsächlich was von Triathlon, der Typ, der das jetzt da gerade nochmal gelesen hat, ja. Und das ist dann natürlich, also das freut mich dann, dass dann das zumindest registriert wird, ja.
Mhm. Ja, also das macht es ja auch wirklich besser in der Zusammenarbeit. Nur jetzt frage ich mich, hast du ein Monopol im deutschen Markt für Radsportbücher oder gibt es einen Wettbewerb um diese Manuskripte? Weil so viele Leute, die Lektoren sind und sich im Radsport auskennen, kann es ja eigentlich nicht geben.
Das ist eine gute Frage. Ich kenne tatsächlich keine anderen. Ich hätte jetzt vorher nochmal schauen können, weil Amazon oder sonst, auch darf ich ja nicht nennen, aber bei irgendwelchen Online-Buchhändlern, sage ich mal, oder Verlagen, Blick ins Buch, ja, wer steht da im Lektorat, falls er denn drinsteht, oder sie.
Ja.
Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch oftmals Redakteure von Fachzeitschriften für diesen Job betraut werden, die das dann so ein bisschen nebenher machen. Mhm. Sicherlich auch gut. Also ich kann das jetzt wirklich nur schwer beurteilen. Ja? Also was ich so bisher an Radsportlektüre hatte wirklich Hand und Fuß, war top. Also es wird tatsächlich noch einige Leute geben, die das auch können. Und ich habe da leider, muss ich sagen, kein Monopol. Das wäre natürlich grandios.
Ja, gut.
Aber kann ja noch kommen.
Gut, wir Betriebs- und Marktwirtschaftsexperten sagen ja, Monopole sind nicht gut. Ja? Also das auch hier im Podcast-Bereich ist ja wichtig, dass es noch Konkurrenz gibt. Wenn auch wenig ernst zu nehmen, zum Beispiel Besenwagen und so, das ist ja alles... Ja, Füllmasse, so, jetzt, genau, jetzt möchte ich also mal wissen, wenn du das liest, ne, wenn du das liest, also jetzt ganz persönlich, wenn du so jetzt so ein Radsportmanuskript liest, dann hast du dann da so die ganze Zeit diese Bilder vor Augen, diese Erlebnisse vor Augen, also genießt du quasi diese Erinnerung oder das Gefühl, dass du beim Lesen in diesem Sport mit drin bist?
Ja, total, also ich kann ja jetzt... Gut, ein paar Sachen kann ich ja hier und da tatsächlich auch mal nachvollziehen. Also ich will mich jetzt nicht mit einem Profi vergleichen, was der für Qualen ertragen muss oder so, klar. Aber viele Dinge habe ich dann ja vielleicht auch selber am Fernsehen miterlebt oder es mir später noch angeschaut oder oder schaue es mir dann in dem Moment nochmal an, weil wenn ich es dann lese, wie gerade die Szene mit Sagan oder andere Geschichten, dass ich dann denke, Mensch, das war so cool, das schaue ich mir jetzt nochmal auf YouTube an oder so und natürlich mit der Gefahr, da so ein bisschen hängen zu bleiben manchmal. Doch, doch, also und das ist natürlich auch die Kunst dann von so Leuten wie dir, ja, das aufzubereiten und aufzupeppen, dass die Bilder dann beim Leser auch im Kopf entstehen. Ja? Also es ist klar, dass jemand, der jetzt mit Rennradsport so, oder Radrennsport so gar nichts zu tun hat, ich glaube, wenn man dem so ein Buch vorlegt, schwierig, ja? Da so ein bisschen die Faszination zu verstehen oder so, müsste schon sehr, sehr sportempathisch sein, sage ich mal.
Ja.
Aber jeder, der so ein bisschen Berührung damit hatte und wenn der so ein Buch in die Finger kriegt und anfängt zu lesen, da muss so ein bisschen irgendwie so eine Chemie entstehen. Mhm. Und das ist dann cool, wenn du es schaffst, so Bilder zu evozieren beim Leser oder der Leserin.
Ja, okay, der Radsport hat natürlich eine Menge Anknüpfungspunkte, ne? Der ist ja ein sehr, sag mal, er hat viele Bilder, hat viele Metaphern auch, die man ja immer wieder nutzen kann, inklusive dieser ganzen Mythen und so, die da schwingen. Also der bietet ja ein Reservoir, das eigentlich schön ist zum Geschichten erzählen, auch um so eine Action dann im Text zu haben.
Genau, also da, das ist dann wahrscheinlich, ja, für dich ist es dankbar und für mich auch, weil die Sprache ist dann nicht so dröge. Also da gibt es durchaus andere Sachbücher, auch im Sportbereich, wo ich sagen muss, puh, also das weiß ich nicht, ob man sich das abends so auch beim vielleicht alkoholfreien Weizen auf dem Sofa reinziehen möchte, ja. Aber ja. Da bieten Radsportbücher, obwohl man ja annehmen könnte, also viele Leute sagen ja, also Tour de France, wenn ich das so gucke, oder irgend so ein Radrennen, die fahren da stundenlang im Kreis, das ist ja so stinklangweilig, bla bla. Aber ich finde, wenn man dann so ein Buch in der Hand hält und mal sieht, was da alles dahinter steckt und so ein bisschen Einblick hat und dass das nicht einfach, weiß ich nicht, 50 bis 100 Mann oder 200 sind, die da so nebeneinander herradeln und wie so Maschinen, dass da noch sehr, sehr viel dazwischen liegt. Also wenn so ein Buch das schafft, dann ist da schon viel passiert.
Jetzt habe ich noch zwei Sachen für dich. Das eine ist natürlich die Geschichte, welche Bücher aus dem Radsport haben dich begeistert. Hast du Tipps für Menschen, die sagen, naja gut, jetzt kommen ja bald auch wieder die großen Ferien, da müssen wir was mit an den Strand nehmen. Haben wir noch nicht gelesen. Gibt es ein paar Bücher, wo du sagst, das ist Radsportlektüre, die muss auf jeden Fall einmal gelesen worden sein?
Hätte ich eine ganze Menge. Das ist die Frage, wie viel Zeit hast du?
Na, sag mal ein paar.
Okay, also ich würde jetzt vom Sachbuchbereich, da würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern, also so reine Ratgeberbücher.
Okay, ja.
Denn da ist ja einfach so, wer was haben will, der kauft sich, ja. Und wenn ich jetzt meine Zeitfahrposition optimieren will irgendwie oder die Aerodynamik, klar, da ist so Baranski ganz vorne mit dabei. Aber wenn ich so ein bisschen zum Beispiel als so Einblicke in den Profi-Radsport, also den Straßenradsport, da würde ich so ein, und jetzt nicht, weil ich es selber übersetzt habe, aber es soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber so ein Buch von, das Buch von Jens Vogt, Shut Up Lakes. Also ich finde Jens Vogt ja einfach so als Sportler schon grandios, was er immer, wie er seinen Sport betrieben hat und auch seine Schnauze, sage ich mal. Er ist ja nicht umsonst, glaube ich, immer noch Kommentator bei Eurosport.
Ja.
Das liest sich wirklich super. Mhm. Und wenn man so ein bisschen in die Zeit zurückgehen will, Briefe aus Alpe d'Huez von Peter Winn. Ein ehemaliger niederländischer Profi, der zweimal, glaube ich, Alpe d'Huez gewonnen hat. Der ist auch, der war vor seiner Profikarriere, ist er Lehrer geworden. Das war so ein bisschen umgekehrt gelaufen bei ihm. Und der hat so ein ganz reflektierten Blick auf seinen Sport. Ja, aber noch was noch, vielleicht von Sebastian Moll, Ulle.
Ja.
Also der hat, das habe ich auch redigiert tatsächlich. Tolles Buch. Er hat auch versucht, ja den Ulrich noch ins Team oder ins Boot zu holen. Das hat leider nicht geklappt. Das war auch eine schwere Phase, die er gerade durchgemacht hat. Aber so Rüdi Pevenage, Nichts als die Wahrheit.
Ja.
Das ist ja so ähnlich wie, wie hieß er, Jeff Dehon, der damals die Enthüllung gemacht hat, der Sonnier. Auch sehr, sehr viele Einblicke auch in den damaligen Straßenrennsport. Mhm. Ja, also als zur Zeit noch, als Pevenage selber Profi war, mhm. wie es damals noch abging im Vergleich zu heute, das ist wirklich, da liegen quasi mehrere Zeitalter dazwischen. Das ist schon unglaublich. Mhm. Und ja, und so von, das ist jetzt so diese Schiene mit, sag ich mal, Profi-Radsport. Von Erzähl-Sachbüchern, was mich begeistert hat, war Zwei nach Shanghai. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, nicht von gelesen, aber ja, den Titel kenne ich und darüber viel gelesen. Gelesen habe ich selber nicht, ja.
Genau, gibt es so auch eine Doku mittlerweile zu. Die haben ja einfach irgendwie gesagt, so eine Schnapsidee raus, wir fahren jetzt mit dem Fahrrad bis nach Shanghai.
Ja.
Und sehr, sehr abenteuerliche Reise und es sind Zwillingsbrüder, glaube ich, und da ist dann auch nicht immer eitel Sonnenschein und die zoffen sich teilweise auch bis aufs Blut. Das ist sehr, 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 sehr spannend zu lesen, was für Probleme die da zu kämpfen haben. Dann, was ich auch noch sehr cool finde, ist, und der heißt wirklich so, dieser Autor, die Bücher von Richard Löwenherz.
Ja. Ja.
Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Abenteuer, Eis, Einsamkeit. Der ist mit dem Fahrrad zweimal, einmal im Sommer, einmal im Winter, durch den Osten Russlands gefahren, also Sibirien. Und vor allen Dingen im Winter, so, also mit so einem stinknormalen Fahrrad mehr oder weniger und keiner teuren, weiß ich nicht, irgendwie Outdoor-Kleidung und so weiter. Hat sich schon Gedanken gemacht und so, aber zum Beispiel die Jacke, mit der er losgefahren ist, ich meine, er ist in Gefilden gefahren, minus 40, 50 Grad, ja. Mhm. Die hat er sich mal geliehen von einem Kumpel. So. Mhm. Und die hält ihn halbwegs warm und damit ist er dann so über die Zimnix, so heißen diese zugefrorenen Pisten, die dann die im Winter zufrieren, über die LKWs fahren, ist er durch Sibirien im Radl und das war schon sehr, sehr spannend zu lesen. Das ist natürlich dann auch so, geht dann in Richtung Grenzerfahrung und wirklich, wenn es ganz schlecht läuft, dann kann es auch mal in die Hose gehen.
Ja, da gibt es ja noch mehr Leute. Den kennt ja wahrscheinlich auch, den Jonas Deichmann. Dessen Buch Cape to Cape habe ich ja mitgeschrieben. Das kann ich auch noch wärmstens ans Herz legen. Da sind vor allem sehr schöne Bilder von Philipp Hemmender. Also das ist schöne Kompetenz.
Noch als Sachbuch, es gibt ja auch so eine Biografie von Lance Armstrong.
Ja.
Den darf man ja gar nicht mehr nennen, aber die Biografie liest sich tatsächlich ganz cool, finde ich. Vor allen Dingen so seine Einstellung zum Krebs, die ich sehr unamerikanisch finde und deshalb umso bemerkenswerter. Und vielleicht kriegt man die gebraucht noch irgendwo, keine Ahnung. Aber dann gibt es auch noch zwei sehr, sehr gute Romane, die das Thema Radsport zum Thema haben. Und zwar beide Bücher sind von Niederländern. Das eine ist Tim Krabbe, Das Rennen. Also Tim Krabbe ist ein niederländischer Autor, so ein, ja, wie soll ich sagen, verkanntes Genie. Er war ein sehr guter Rennradfahrer, hat es aber nie zu den Profis geschafft. So war er auch im Schach. Ja, also er ist sehr, sehr, also auf vielen Gebieten sehr bewandert. Aber bis nach ganz oben hat das so nie gepackt, aber nur als Romanautor. Und das Rennen, da erlebt man so mit, wie er ein bestimmtes Rennen fährt, in Südfrankreich, glaube ich, ist das, und dann immer so wieder mit Flashbacks und so weiter, sehr, 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 sehr cool geschrieben. Und das andere ist von Bert Wagendorp, also Wagendorp geschrieben, und das heißt Mont Ventoux. Gut, Mont Ventoux brauche ich jetzt nicht viel drüber zu sagen, und da geht es um so eine Coming-of-Age-Geschichte von so vier Jungs, die treffen dann noch ein Mädel und dann fahren sie irgendwie in den, weiß ich nicht, 70ern runter zum Mont Ventoux und wollen den da erklimmen und dann ergeben sich da ganz dramatische Geschichten. Ich will jetzt auch nicht so viel verraten.
Ja.
Und, 40 Jahre treffen sie sich später nochmal wieder und wollen den Mont Ventoux jetzt natürlich dann schon nicht mehr so fit und mit, weiß ich nicht, der Plauze hier und den Bewegchen da nochmal den Mont Ventoux in Angriff nehmen. Also das war so mit das beste Radsportbuch in Romanform, was ich gelesen habe.
Okay, das sind natürlich sehr viele gute Tipps. Die kommen alle nochmal in die Shownotes rein, werde ich machen. Auch wenn wir hier verlagsunabhängig streuen, also ist ja egal, wir können ja machen, was wir wollen. Die Pressefreiheit gilt auch im Podcast-Segment. Ja, wir sind also redaktionell unabhängig. Jetzt möchte ich dich, habe ich eben schon mal angesetzt, als ich du noch deine Liste vorgetragen hast. Welches Buch muss noch geschrieben werden? Ja, das habe ich dir vorher schon als Stichwort geschrieben, weil das ist eine ganz gemeine Frage. Wenn die spontan kommt, dann ist das so, da fällt einem meistens nichts ein, mir zumindest nicht. Aber vielleicht hast du inzwischen eine Idee.
Ja, genau, die Frage, die, ja, da, die, ja, das heißt, die macht mir Bauchschmerzen, Bauchschmerzen macht mir nicht, aber da, wenn ich sie beantworten könnte, wäre das sehr cool, weil dann würde ich es vielleicht versuchen, aber, aber.
Nee, du sollst nur lesen, du sollst nicht schreiben, du sollst nur lesen.
Okay, verstehe. Okay, dann würde ich dir den alles entscheidenden Tipp geben, es doch mal zu, mit dem Thema zu probieren oder dem mit dem Autor. Also sehr schwierig. Ich habe mal so gedacht, es gibt ja so berühmte Briefwechsel.
Ja.
Also so Schiller und Goethe oder weiß ich nicht, Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt,
ja,
wie auch immer. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, so ein Lance Armstrong und Jan Ulrich, mhm, würden sich da mal ein paar Briefchen hin und her schreiben.
Ich dachte eigentlich was anderes.
Keine Ahnung.
Ich dachte eigentlich jetzt, dass du sagst, David Corsten und Tim Farin als potenzielles Buch für die Ewigkeit. Spaß beiseite.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so ganz ernst gemeint war, weil du ja selber bei der Präsentation deiner Idee so sehr lachen muss. Ja,
natürlich nicht. Ich glaube, hier ist gar nichts ernst gemeint. Auf meiner. Aber das ist eine gute Idee. Und die Frage ist, gibt es diesen Chat von den beiden? Das wäre natürlich spannend. Also Ulrich und Armstrong mit der Krise und so. Das wäre natürlich sowas wäre natürlich sehr spannend. Also ich finde sowieso diese Beziehungen, die Sportler untereinander haben, sehr interessant, weil die sind ja, auch wenn sie im Wettbewerb gegeneinander stehen, haben sie ja trotzdem eine unheimlich große Gemeinsamkeit und sehr viel zusammen erlebt. Sehr viel, was den Charakter formt, was einen auch wahrscheinlich so auf Dauer so zusammenschweißt, ne?
Ja, ich habe tatsächlich bei so einem, wie hast du es genannt, Füllmaterial-Podcast so ein Interview auch mal mit Marcel Kittel gehört. Mhm. Und da sagt er dann auch, der ist ja jetzt pensionierter Sportler mittlerweile, aber da sagt er auch, dass er dieses Leben in der Mannschaft, ja, Reisen von Rennen zu Rennen und so, das vermisst er total. Und diese Erlebnisse, die haben. Und auch wenn man den einen nicht riechen kann, den anderen mehr, klar, wie das halt so ist, ist ja überall so. Die Frage lautete da, glaube ich, in dem Podcast, ob er froh ist, dass es vorbei ist, was natürlich auch wahnsinnig anstrengend ist, immer hin, mal hin, reisen und so weiter. Und er hat immer, nee, das war leider geil. Also hat er so gesagt.
Ja. Okay, gut.
Aber dann zurück zum Briefwechsel. Also das fände ich tatsächlich sehr interessant, aber mit dem Vorbehalt, sie müssten so schreiben, so nach dem Motto, bitte veröffentlicht es erst nach meinem, unserem Tod. Ja, unserem Tod, sodass man da wirklich mal, dass sie wirklich Tacheles.
Warten wir mal ab.
Ernstes Ende.
Passt doch. Also ernst dafür auch hier. Wir können ja noch eine Schweigeminute dran machen für Lance Armstrong und Jan Ulrich. Schon mal für die Zukunft, in die Zukunft gedacht. Dann wird der Ernst wieder, zu Humor. Und also wir sind gespannt auch auf Jan Ulrich. Es soll ja sogar auch wieder Bestrebungen geben, da noch ein Buch aus der eigenen Feder zu machen. Wobei ich glaube, das passiert gerade doch nicht. Aber den Film werden wir ja dann sehen in Bälde.
Werden wir, weil ich habe noch mal geschaut, es hieß ja Frühjahr 2023 soll auf einem großen Streaming-Portal-Anbieter da diese Doku kommen oder Film oder ich weiß nicht genau. Mhm. Und wenn man den Namen Ulrich eingibt in der Suchmaske, erscheint tatsächlich, ich habe es vor einer Woche noch probiert oder zwei Wochen, nichts. Nee, also nicht mal eine Vorankündigung. Nun gar nichts.
Ja, es wird aber an verschiedenen Stellen gedreht und in letzter Zeit habe ich häufiger mit Menschen zu tun gehabt, die wiederum mit diesem Projekt in Verbindung gekommen sind. Ich sage jetzt nicht wer, wann, wo und wie, aber es passiert tatsächlich was. Also wann genau, ich glaube, das dauert ein bisschen länger, wenn ich es richtig verstanden habe, aber es passiert was.
Ja, cool. Da, also grandios. Ich freue mich. Ich werde es mir anschauen. Ja.
Super, vielen Dank, René. Das war ein, ja, ich finde, sehr interessanter Einblick in einen Job, den, ja, das kann ich jetzt sagen, nicht jeder hat. Und in der Verbindung mit dem Radsport ist es durchaus natürlich spannend, jemanden zu haben, der diesen Sport so sehr mag und dann aber auch dafür sorgt, dass die Qualität so gut ist in dem, was wir alle darüber konsumieren, lesen wollen. Also deswegen vielen Dank für deine Arbeit und für deine Zeit hier heute Abend.
Ja, Tim, ich habe zu danken, dass ich die Ehre hatte, in dem doch hoffentlich bald mit dem Grimme-Preis ausgestatteten Podcast von dir und dem Herrn Korsten als Gast sein zu dürfen. Und ja, vielleicht solltet ihr tatsächlich doch noch ein Buch schreiben und dann Podcast Inside oder so. Ja, vielleicht, also Spiegel-Bestseller, würde ich sagen, zumindest am Tag der Publikation ist da locker drin.
Alles klar. Locker. Das lassen wir mal so stehen. Danke dir.
Okay, mach's gut. Ciao.
Und ganz frisch, Trigger Warning, kommen wir zurück. Ich habe noch einen Fisherman's hier nachgelegt, wie wir Fischermänner sagen würden, im Norden, ne? So würde man sagen, nachgelegt.
Ausgleichssport angeln, das ist auch so eine Sache.
Könnte man, ja, genau.
Mhm. Enten angeln auf der Kirmes zum Beispiel, Das ist sowas. Immer nochmal Geld nachlegen, nochmal ein Fünfer, nochmal ein Zehner, bis der Hauptpreis einem sicher ist.
Ja.
Ja. Das käufliche Glück.
Kann man auf der Kirmes eigentlich noch schießen im Luftgewehr?
Na klar, habe ich letztens wieder gemacht.
Darf man das nochmal?
Geht.
Ich hatte am Wochenende gehört, dass hier, dass für Kinder so diese Nerfs oder so, ne, ja. Diese mit Schaumstoff und so, das sei jetzt nicht so gern gesehen in der Siedlung. Und da habe ich
in welcher Siedlung?
Ja, in einer innerstädtischen Kölner Siedlung. Da habe ich dann gedacht, soweit ist es jetzt schon. Also erstens, ich finde vieles daran falsch. Also an diesem Falschfinden finde ich vieles falsch. Erstens, nur weil jetzt Krieg in der Ukraine ist, es ist immer irgendwo Krieg. So, das kann also kein Argument sein. Es sei denn,
war denn der Krieg in der Ukraine die Begründung dafür, dass diese Nerfs nicht benutzt werden sollen?
Ja, jetzt wo der Krieg so nah ist, habe ich gesagt, das ist ja nur dann eurozentrisch und eine Ignoranz für weiter entlegene Gebiete der Welt, wo es immer scheiße ist.
Das ist aber jetzt hier ein ziemlicher Whataboutism, wenn ich das mal sagen darf.
Was denn? Wieso? Ja. Nee, finde ich nicht. In dem Fall nicht.
Findest du nicht?
Ja, gut, ist halt ein Argument, ne? Und das andere finde ich viel stärker. Das ist ja nicht haltbar, dass jetzt hier Kinder, die mit Waffen spielen, dann auch militaristisch interessiert Erwachsene werden. Nee. Und so, vielleicht sogar im Gegenteil. Also wenn es so eingehegt werden kann, das Schießbedürfnis, vielleicht die Schießwut mancher Menschen, dann lieber doch mit Schaumstoffpfeilen als mit echten Waffen. Auch so ein Punkt.
Ja. Naja, also ich würde sogar inzwischen sagen, es gehört einfach zur Conditio humana, wie wir
AnthropologInnen sagen.
Sagen, dass also auch ein in welcher Form auch immer gearteter Kampf durchgeführt wird. Und das ist natürlich zwischen Kindern elementar, ist auch ein Spiel des Lernens. Räuber und Gendarmen, soll uns das jetzt auch verboten werden? Counter-Strike, will man das unseren Kindern jetzt auch untersagen? Also da möchte ich doch eine Lanze für den gesunden und ja auch immer sportlichen Wettbewerb unter den Kindern brechen. Denn ein militärischer Konflikt zwischen Staaten ist nicht in eine Linie zu setzen mit dem Pfeilabschießen von Kindern, die beispielsweise Krieg spielen. Ich habe immer Krieg gespielt als Kind, ja, und trotzdem den Wehrdienst verweigert.
Tja, aber die Gelüste sind ja da.
Nee. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht.
Na gut, dann bist du ja der Beweis für meine These. Der Beleg.
Das ist kein Beweis. Es ist
ein Beleg. Ein Indiz. Es ist ein Indiz.
Aus einem Einzelfall kann kein Schluss gefunden werden. verführt werden. Das ist dir wohl hoffentlich bekannt.
Das ist mir hoffentlich bekannt, es sei denn, es geht um mich. Da kenne ich mich nämlich selbst am besten nicht aus, wie wir Freudianer sagen.
Gut. Aber gutes Interview, ne?
Ja, finde schon.
So, jetzt aber noch zum Schluss habe ich noch einen Appell. Ganz wichtig.
Ja.
Du musst einfach nur sagen, ja, gutes Interview. Mehr musst du gar nicht tun. Es reicht. Mehr Kritik brauche ich. Ich muss mir jetzt nicht sagen, ja, das und das hätte Anna. Weiß ich selber. Ich weiß es selber und das beim nächsten Mal wird es vielleicht besser.
Was hättest du denn besser gemacht jetzt?
Weiß ich nicht mehr.
Mach doch mal die Manöverkritik mal live. Komm, geh doch mal sei doch nicht immer so weich zu dir.
Du bist immer so nach. Gehe ich mit unseren Bewerbern, die beim Rad am Ring mitfahren werden. Wir haben ja jetzt das Team und heute Morgen bin ich nochmal darauf hingewiesen worden, wir müssen die Meldeliste jetzt füllen. Wir haben noch 0 Namen, wir haben 8 Leute, die sich qualifiziert haben werden für unsere Auswahl. Das ist am 22. und 23. Juli am Nürburgring, die Nordschleife, die berühmte und berüchtigte Nordschleife. Du kennst sie vielleicht. Es ist also wirklich ein Ort, an dem Menschen brennen. Und da sind wir wieder bei Rammstein. Ja, so, also ein Mensch brennt. Jetzt muss ich das hier auch nochmal ausbuchstabieren. Das ist ein schöner Song von Rammstein, muss man schon sagen. Ja, und da untersuchen wir noch immer sportlich talentierte Menschen, die sich auch nicht nur über ihre jetzt aktuellen Werte, sondern über ihre Entwicklung qualifizieren. Es geht uns im Sport ja auch immer darum, Potenziale zu heben, nicht so sehr darum, Ergebnisse zu erzielen. Das können wir woanders machen. Wir wollen Menschen mitnehmen und zeigen, dass sie besser werden können, dass sie immer noch eine bessere Version von sich selbst werden können. Das ist eigentlich das Geheime, was wir in diesem Podcast. Wir sind eigentlich wir helfen den Menschen, sich zu verbessern. Und das tun wir bei Rad am Ring. Wir wollen jetzt final eure Anmeldungen haben. Schreibt uns an per E-Mail oder Telefon 0178 274 1502 0178 274 1502 oder tim@timfarin.de. Warum haben wir eigentlich immer noch keine Podcast-E-Mail-Adresse? tim@timfarin.de. Bitte qualifiziert euch jetzt. Meldet euch, schreibt, warum ihr mitfahren wollt, seid bereit, in einem Achterteam zu fahren. Das heißt, man kann nicht 24 Stunden durchfahren, sonst gibt's Ärger, weil die anderen wollen auch fahren. Da muss man sich schon irgendwie miteinander aufteilen. Auf der anderen Seite geht's wahrscheinlich auch nicht, dass einer nur in der Boxengasse sitzt und Bier trinkt. Das kann man nach der ersten Runde machen.
Mist.
Ja, da muss man halt einfach gucken, wie wir das aufteilen. Wir haben schon einige Anmeldungen, wenn ich es richtig sehe, aber wir wollen niemanden hier unter den Teppich kehren. Deswegen bitte melden. Wir gleichen das ab. Es kann sein, dass wir vor Ort, also wie bei der Tour de France, nochmal ganz harte Entscheidungen treffen müssen. Aber niemand wird umsonst da sein. Es gibt Möglichkeiten, Reifen aufpumpen zum Beispiel, in der Boxengasse oder andere Dinge tun, zum Beispiel Wasser schleppen oder auch mal einfach, keine Ahnung, Bier holen. Ne? Das geht auch, also für die schon dann
Oberschenkel massieren.
Ja, das ist natürlich ideal. Ja. Das wäre, wenn wir einen eigenen Masseur bzw. Masseurin dabei hätten.
Ja, das wäre doch super.
Haben wir Physiotherapeuten im Hörerkreis?
Weiß ich nicht. Wollte ich gerade fragen. Also da würden wir sogar natürlich auch für eine entsprechende Unterkunft und so weiter sorgen, ne? Oder?
Achso, wo? Bei dir auf der Heckklappe oder was? Auto, was weiß bist du denn da? Du wirst da sein?
Ich weiß ja noch nicht, ob hier meine sportliche Leistung da mich qualifiziert. Das wird ja noch
aus. Aber da sein wirst du ja trotzdem. Du wirst dann bist du halt da und fährst nicht mit.
Ja, das finde ich aber, naja.
Wir können ja nach einer Runde gucken, ob es reicht.
Ich fahre doch gar nicht mehr als eine Runde.
Ja, das reicht ja auch. Ist doch gut. Und danach trinken wir Bier, ne? Und dann machen wir da vielleicht sogar Live-Podcast mit
euch. Ja, eben, genau. Also irgendwer muss ja auch hier für den Content sorgen. Ich kann ja nicht nur wieder hier eine Vergnügungsfahrt machen. Ein bisschen
was hätte gerne
arbeiten muss ich ja auch, um es auch hier familiär zu rechtfertigen.
In meinem Hinterkopf, vor meinem geistigen Auge, in meiner idealen Darstellung dessen, was dort passiert sein wird, haben wir dort auch ein Filmteam gehabt, das eine Drohne und eine Steadicam hat und dann uns als Team, mit unserem Team, einen schönen Film über 24 Stunden am Nürburgring gedreht haben wird und diesen Podcast, welche die Community wir hier leben, das auch zum Leben nochmal
gebracht haben wird.
Ja, was mich aufs nächste Thema bringt, also man merkt auch, das eine zieht halt, der eine Rattenschwanz zieht den anderen, die eine Ratte zieht die nächste Ratte nach sich. Das heißt, wir brauchen ja auch dann noch so Trikots
und jetzt,
so, ne?
War das jetzt schon wieder so, also jetzt muss ich leider sagen, du hast dich wieder sehr tief in unserer negativen Vergangenheit jetzt gerade bewegt mit deinen kulturhistorischen Assoziation. Das gefiel mir nicht.
Ja, gut. Tut mir leid.
Kann man es positiver ausdrücken?
Naja, die eine schöne Aufgabe bedingt ja die andere schöne Aufgabe. Der eine Entwicklungsschritt nach vorne bedingt ja den anderen schönen Entwicklungsschritt. Das heißt, das eine, was wir anfangen, erfordert immer noch was anderes, was wir auch noch tun können, um diesen Podcast zu einem noch schöneren Podcast zu machen. So?
So, ja. Gut, viel besser. Viel, viel besser.
Gut, okay. Dann brauchen wir noch Trikots. Das ist ja mal das Trikots. Mindeste, ne? Trikots, Hosen.
Merchandise überhaupt. Wir brauchen Merchandise, Hoodies, T-Shirts.
Ja, genau.
Ne? Also auch die Sonderedition, absolute Transparenz, macht unsichtbar. Fandst du jetzt nicht so gut, werde ich trotzdem auflegen. Der Radsport-Podcast. Also da ist viel Potenzial.
Naja, schaffen wir das denn bis dahin noch?
Ja, ist ja noch Zeit. Da ist noch Zeit, das können wir schon. Ein Gefühl sagt mir, ich mache jetzt erstmal, wir brauchen natürlich vom Thorsten, der muss auch mal was machen.
Ja, genau.
Dann soll so er das doch machen.
Jetzt ist er die wieder anderen weg, müssen auch mal, einmal auch was machen. Genau. Schön. So, was machst du denn jetzt heute noch? Nichts, weil du nicht mehr da bist. Jetzt ruft er hier an. Ja, jetzt haben wir hier das auch mal zum Hintergrund. Ne? Jetzt haben wir hier eine technische Störung. Der Tim hat hier wieder WLAN nicht.
Die legen hier, glaube ich, gerade neue Kabel ins Haus.
Ah, und Glasfaser.
Das habe ich heute Morgen gesehen. Aber wir werden davon nicht profitieren dürfen, weil ich ja bei Vodafone bin. Hintergrund ist, man hat mir damals gesagt, dass die Telekom für mich nicht verfügbar sei. Und jetzt stecke ich in dieser Kacke fest hier, Leute.
Ja.
Auch scheiße
gelaufen. Naja, also Rad am Ring, Merchandising, kriegen wir irgendwie hin, müssen wir uns drum kümmern. Beziehungsweise Thorsten muss jetzt auch mal liefern.
Achso, da waren wir stehen.
Er weiß aber noch
nicht. Ja, der muss auch mal was machen. Da geht so nicht mehr. Ja. Immer nur jetzt hier auf Staatskosten rumhängen. Und nee, gefällt mir auch in der Form nicht mehr. Er muss jetzt mal was liefern. Ich sage ihm gleich Bescheid, er soll mal 2-3 T-Shirts vorbereiten. Trikot ist wichtig. Wir müssen Trikot, weil machen wir einen Beer Racer wieder. Ja, ne? Vielleicht kann man da auch mal.
Oder Gobik.
Sagen. Ja.
Ist ja dein schönes, ja, auch
jetzt
vorne.
Jetzt klingelt es auch noch an der Tür. Ich gehe mal hin und gucke. Es ist. So, Gobik geht auch. Also, wir können es ja jetzt hier online nicht besprechen, weil es bringt ja nichts. Es ist genauso wie, ja, müsste man mal zum Italiener oder zum Griechen, aber wir wissen nicht, wo der Tisch frei ist. Wissen wir ja jetzt ja noch nicht.
Nee, können wir nicht wissen. Wir gucken. Also, es wird Merchandise geben, das finde ich schön. Und wir sehen uns bald in Belgien, ne?
Am Wochenende ist einer meiner Freunde, fährt die Retro-Runde.
Ja.
Ist zumindest so angesagt, das ist die Runde von Flandern. Aber als mit so einem Retro-Bike, also mit so einem alten Rennrad, ne? Und ich denke, das könnte interessant werden.
Gucken wir mal. Ich habe das Fahrrad noch im Service und mal gucken.
Ich bin hier unzufrieden mit der Gießleistung im Garten. Da ist leider, muss ich sagen, hat man vergessen, meine kultivierten Obst und Gemüse hier zu gießen. Das wird Thema sein.
Ja, okay. Ja, die Pumpleistung ist aber okay, oder? Also es wäre potenziell drin, möglich.
Ist es wäre möglich gewesen,
infrastrukturell alles geht.
Wasser in den Garten hinein zu... Aber wenn meine Heidelbeeren, letztes Jahr sind die mir von Amseln gestohlen worden, dieses Mal scheint das wüstenartige Klima denen zuzusetzen. Ich sehe es gerade live. Es ist für mich hier ein kleiner Schlag, muss ich sagen, ein Schlag ins Genick. Den werde ich heute vielleicht nicht mehr überwinden.
Ein Schlag ins Kontor, wie wir Kaufleute sagen.
Ich hatte eigentlich schon auf Selbstversorgung mich eingerichtet diesen Sommer.
Ja.
Mit Heidelbeeren und Stachelbeeren, aber beides sieht hier sehr trist aus. Ich werde jetzt gleich die Sache in Angriff nehmen. Ich werde damit, schreibe auch meinen Kunden, ich habe keine Zeit für Arbeit, denn ich muss jetzt meine Selbstversorgung vorbereiten.
Ja. Okay.
Kann man da noch was retten?
Was ist noch zu retten?
Ja, es sieht alles sehr trist aus. Also die einzige, was hier läuft, sind die Hortensien. Da kommt was.
Gut.
Also man hat das Gefühl, es ist teilweise vernachlässigt worden.
So, mein lieber Tim, wir
So, wir
gehen
müssen
wieder.
noch, wir müssen auch mal senden, ne?
Ja, wir müssen auch mal senden.
Okay, alles klar.
Ja.
Dann wünsche ich dir noch was und verbleibe mit freundlichen Grüßen.
Ja, alles Gute auch privat. Auf Wiederhören.
Ciao. Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.